Dann auch von meiner Seite, auch im Namen von Accenture, herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema IT-Sourcing. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen Nils Wittig und wir möchten das Ganze jetzt mal aus der Beratungsperspektive vorstellen. Wir möchten kurz eine Einführung zu uns geben. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Jörn Henser. Ich komme gar nicht so weit weg von hier, aus der Pfalz, aus Neustadt an der Weinstraße. Habe dann in Münster Wirtschaftsinformatik studiert, war zwischendurch ein Jahr in Spanien und bin dann zuerst bei Siemens gewesen und habe dort im Rahmen von einem Trainee-Programm gestartet. Hatte dort auch immer dann Kontakt in dem Umfeld IT-Services für das große Unternehmen Siemens gearbeitet, war da auch in der Zeit in China gewesen, eine sehr spannende Zeit. Dann wurde aber die Entscheidung bei Siemens getroffen, einen großen Teil von ihren IT-Services zu verkaufen. Das Ganze ist an eine Firma Atos gegangen und in dem Kontext habe ich mich dann auch nochmal umorientiert, bin dann zu Accenture gewechselt und bin dort im Bereich Technology Strategy, vorher IT Strategy and Transformation. Und genau in diesem Umfeld befassen wir uns halt mit IT-Strategie-Themen, mit Transformationsthemen und beraten da unsere Kunden. Und ein ganz interessantes Thema in diesem Umfeld ist das ganze Thema IT-Sourcing. Wie gehen Unternehmen, Banken, irgendwelche Konzerne damit um? Und da können wir beide ganz schön berichten, weil wir beide bei verschiedenen IT-Sourcing-Projekten jetzt unterwegs waren. Zu dir.
Danke. Wie gesagt, Nils Wittig. Ich hab in Göttingen studiert, Wirtschaftsinformatik auch, Bachelor als auch ein Master noch gemacht, war auch in Spanien für ein halbes Jahr und bin danach aber direkt zu Accenture, bin jetzt glaube ich seit rund 3 Jahren da. Ebenfalls in dem jetzt, wir haben gerade eine Restrukturierung gehabt, da heißt jetzt, unser Bereich heißt jetzt Accenture Strategy und dort sind wir halt im Unterbereich Technology Strategy, was wie gesagt damals bei uns jetzt vorher IT Strategy and Transformation hieß. Ich glaube funktional haben wir mehrere Themen beide schon gemacht, aber wie gesagt jetzt in letzter Zeit verstärkt IT Sourcing und das können wir dann heute vorstellen. Wenn wir auf die Agenda gehen.
Achso. Kurz zur Agenda für heute.
Achso. Ich spreche aber so rein, ja.
Wir haben, also den Willkommensteil haben wir jetzt abgeschlossen. Wir haben bei Accenture, das wollte ich nochmal kurz vorwegschießen, wir haben eine relativ offene Unternehmenskultur bei uns. Das heißt, wir haben eine Duzkultur und wir möchten das auch hier einfach in der Runde gerne anbieten. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sprecht uns einfach an und stellt eure Fragen. Da sind wir relativ offen. Kein Thema. Danach möchten wir Punkt 2 eine kurze Einführung in das ganze Thema geben. Nach der Vorstellung von Accenture, genau. Dann kommen wir zu den IT-Sourcing-Modellen, zur Methodik, also wie machen wir bei Accenture IT-Sourcing-Projekte und dann möchten wir euch nochmal ein paar Einblicke in konkrete IT-Sourcing-Cases geben.
Super, ich fange jetzt einmal an, wir wollen das auch relativ kurz halten, weil wir uns auf die Inhalte konzentrieren wollen, aber Accenture ist, machen wir eine Kurzpräsentation, was ist Accenture eigentlich, wie sind wir aufgeteilt, funktional als auch in was für Industrien. Vielleicht so ganz kurz als Grobüberriss, wir sind ziemlich groß. Ja? Wir haben, glaube ich, wir sind fast bei 29 Milliarden Umsatz, US-Dollar Umsatz. Haben, glaube ich, mittlerweile sogar über, ich weiß nicht, ob das hier steht, 300.000 Mitarbeiter für den Bereich Österreich, Schweiz, Deutschland. Das ist bei uns eine Geo-Unit, nennt sich das. Haben wir, glaube ich, rund 5.000 Mitarbeiter. Und wir sind relativ stetig am Wachsen, wie man jetzt da an den Sales worldwide sieht. Wir sind ausgezeichnet mit verschiedenen Great Place to Work und anderen Awards. Das kann ich, glaube ich, jetzt hier auch nur nochmal unterstreichen. Wie Jörn schon gesagt hat, wir sind relativ offen. Wir duzen uns. Ja, es ist eine sehr angenehme Arbeit, weswegen, glaube ich, wir auch jetzt beide schon seit mehreren Jahren bei der Firma sind. Um nochmal ein bisschen konkreter jetzt auf den deutschen Markt bzw. Schweiz und Österreich einzugehen. Ich sag mal, die Kernkunden sind bei uns eigentlich primär die DAX 30 Unternehmen. Wir sind eigentlich nahezu bei allen DAX-Unternehmen vertreten. Wir sind natürlich auch bei kleineren oder sag ich mal aus dem Mittelstand Hidden Champions, internationalen Mittelstand vertreten. und sind da auch seit mehreren Jahren. Ja. Und zwar deshalb, weil wir nicht nur kleine Strategieprojekte machen, das heißt, wir setzen sozusagen die Roadmap für die Veränderungen nicht nur auf, sondern wir begleiten das. Ja. Und das sind meistens Transformationsprogramme, die auch über mehrere Jahre laufen, weswegen wir da einfach einen sehr guten Draht zu den Großunternehmen pflegen. Wenn man sich das nochmal anguckt, wir sind eigentlich in allen Industrien vertreten und zwar relativ gleich verteilt. Ich will jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht im Einzelnen draufgehen, aber wir haben eigentlich das volle Spektrum von Finanzdienstleistungen über Kommunikationsunternehmen bis hin zu Energieunternehmen, produzierendes Gewerbe, Consumer Goods, Henkel oder ich, also ja, eigentlich das volle Spektrum. Ja, wie sind wir aufgeteilt? Wir haben mehrere Offices und zwar sogar mehr als hier noch draufstehen. Die größten Offices sind aber eigentlich in Deutschland, Düsseldorf, Frankfurt und München. Es gibt ein größeres Office in der Schweiz, das ist in Zürich und eins in Österreich, das ist Wien. Daneben gibt es mehrere kleinere noch, wie Berlin, ich glaube Stuttgart und weitere andere. Wir haben aber Projekte, die überall in Deutschland, Österreich, Schweiz verteilt sind. Wir versuchen aber trotzdem, dass wir uns in den Offices zumindest einmal die Woche sehen, einfach um das Netzwerk in Firmen intern auflegen zu können. Ja, weil gerade, ich meine, wir beide haben ein Projekt gemacht und da hat man sich jeden Tag gesehen, jetzt nicht mehr, ja, weil wir bei unterschiedlichen Kunden unterwegs sind und die Offices bieten da eine gute Möglichkeit, dass man sich austauscht und in Kontakt bleibt, auch für Themen, die man intern macht. Wie sind wir aufgebaut intern? Wir haben eine Matrix-Organisation und zwar gibt es einmal die einzelnen Industrien, die ich eben auch vorgestellt habe und funktionale Bereiche, das ist Accenture Strategy, Accenture Digital, Technology und Operations. Man kann entweder sich ganz funktional ausrichten, ja, das heißt, es ist dann eine von diesen Horizontaltowern. Strategy ist das, was wir jetzt machen, zum Beispiel Technology Strategy, da gehört auch Business Strategy beispielsweise dazu. Also klassisches Management Consulting, was meistens unter dem Namen läuft. Accenture Digital beschäftigt sich jetzt gerade, ich meine, Digital ist in aller Munde. Viele Firmen sehen zu, dass sie die neuesten Trends aufgreifen und sie bei sich in den Unternehmen verankern. Das gehört, ich glaube, da gehört Mobility dazu, Analytics gehört dazu und Digital Marketing sind sozusagen die großen Themen. Accenture Technology ist genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir machen nicht nur die Aufplanung, wie sieht ein Transformationsprojekt aus, sondern wir führen die Transformation auch durch. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil von Accenture eigentlich, dass wir ein Projekt von vorne bis Ende begleiten können und alle Kernkompetenzen bei uns im Haus haben. Und dazu gehört einfach auch das tiefe Technology-Know-how, wo es darum auch geht, Infrastrukturkonzepte auszuarbeiten. Was haben wir noch drin? Ich glaube, IT-Services auch, IT-Service-Management etc. Relativ umfangreiches Spektrum. Und Accenture Operations, ja, dreht sich halt alles um den Betrieb.
Ein großer Vorteil in dem Kontext ist, dass wir halt den Firmen anbieten können, nicht nur irgendwie Strategie und Konzept zu arbeiten, sondern wir auch sagen, was wir uns da ausgedacht haben und irgendwie auf Folien gepinselt haben, das können wir auch umsetzen. Und das ist halt ein großer Unterschied zu anderen Firmen, die das Ganze entsprechend nur auf irgendwelche Folien bringen. Und den Firmen geht es halt auch darum, dass diese Konzepte, die erarbeitet werden, auch umsetzbar sind und dass man das halt, wenn man halt sagt, okay, man arbeitet das auch, dass man eine gewisse andere oder eine höhere Glaubwürdigkeit einfach damit erreicht.
So, und jetzt vielleicht ganz kurz ein Abriss noch in Richtung Karriere bei Accenture. Wie ich verstanden habe, ihr seid alles Masterstudenten. Ist vielleicht der Unternehmensstart oder das Arbeiten in einem Unternehmen nicht mehr so weit hin. Wie läuft sowas bei uns ab? Also grundsätzlich erstmal, wir suchen eigentlich immer gute Leute. Ja. Das heißt, wenn das was ist, heute auch von der Thematik, was euch interessiert, gerade, glaube ich, für die Schnittstelle von Business und IT, Informationsmanagement, ist Accenture eigentlich ein Top-Unternehmen, weil wir genau diese Schnittstelle bedienen, die jetzt auch zunehmend immer mehr Relevanz einfach in den Unternehmen findet. Ja, wie läuft sowas bei uns ab? Man bewirbt sich üblicherweise über eine Online-Application, das heißt, wir haben auf unserer Website verschiedene Profile, ja, was wir suchen, welchen Themenbereichen. da kriegt man schon mal ein ganz gutes Gefühl, ob das was ist, was man machen möchte, ja, und in welche Richtung man da gehen möchte, ob es jetzt IT-Strategie ist oder mehr in eine Enterprise-Architecture-Richtung, vielleicht auch außerhalb von Technology, ist ja auch möglich. Kann man sich das Profil dort aussuchen, dann gibt es einen Telefonkontakt, ja, das heißt, es wird ein Kurzinterview geführt, wo es mehr darum geht, eigentlich, wer seid ihr, wie sieht euer Lebenslauf aus, dass ihr einfach eine Möglichkeit habt, euch da nochmal vorzustellen. Und wenn wir der Meinung sind, das passt, ihr passt gut in unser Unternehmen rein und ihr bringt die Qualifikationen mit, die wir auch suchen für das Jobprofil, dann geht es an in den Tag sozusagen mit Interviews, Assessment Center etc. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Und ich kann eigentlich nur dazu auffordern, auch wenn ihr vielleicht nachher, also vielleicht, wenn ihr zwischendurch irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne auch jetzt, ja, wenn es was ist, auch zu dem Thema, wo ihr sagt, okay, da hätte ich nochmal ein, zwei Fragen dazu. Wir sind jetzt auch im Nachgang noch länger da, dass wir da uns nochmal gerne auch unter vier Augen unterhalten können, ja, wenn das irgendwie für euch relevant ist oder interessant ist. Gut, das machst du, ne? Ja, sehr gut. Dann.
Ach so, ja, gerne. Ja. Und okay, so, kommen wir zur Einführung von IT-Sourcing. Also was ist Sourcing überhaupt? Grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel das produzierende Gewerbe anschaut, Industrieunternehmen, die haben eine sehr große Supply-Chain-Kette. Das heißt, die Wertschöpfung wird nicht mehr allein im Unternehmen erbracht, sondern die kriegen eine Reihe von Zulieferungen. Und so ist es halt auch in der IT. Also immer mehr Unternehmen haben nicht mehr die ganze IT bei sich in-house, sondern suchen halt auch entsprechende spezialisierte Unternehmen, die für sie verschiedene IT-Leistungen einfach erbringen. Und genau, kommen wir ganz kurz dazu. Zunächst mal nämlich die Firmen, die diese IT-Leistungen erbringen, die sehen wir ja einmal hier oben links. Das sind eine Reihe von amerikanischen Firmen, sowas wie IBM, CSC, HP oder auch Accenture. Wir bieten halt auch entsprechend Outsourcing an. Dann sehen wir hier sowas wie Fujitsu, also japanisches Unternehmen, europäische Player wie Capgemini oder Atos und inzwischen auch einige indische Firmen wie Tata, Wipro oder Infosys, die hier auf dem Markt sind, und die bieten halt alle entsprechend wirklich IT-Operation-Services an für die ganzen großen Firmen weltweit und werden auch von vielen DAX-Unternehmen genutzt. Man kann mittlerweile sagen, dass fast alle großen Firmen ihre IT-Leistungen outgesourced haben. Es gibt nur noch ein paar Firmen, die das wirklich in Form von einem eigenen Tochterunternehmen machen. Also es ist hier nicht so weit weg, zum Beispiel BASF, die haben noch BASF Business Services, das heißt, die betreiben noch ihre IT selber, aber die meisten großen Firmen geben das eigentlich an großen Partner. Und auch, da hatte ich jetzt auch dieses Jahr gelesen, BASF Business Services, die hatten auch einen externen Markt am Anfang noch ein bisschen mitbedient, mit ein paar Prozent, 5% oder sowas Umsatz, wie so Sektkellerei, Schloss Wachenheim. Aber das machen die mittlerweile auch nicht mehr, also die fokussieren sich nur auf ihr Unternehmen und dementsprechend sind diese großen Player dafür für alle Unternehmen relevant. Die ganzen Leistungen werden einerseits natürlich dann zum Beispiel bei deutschen Unternehmen aus Deutschland teilweise erbracht, aber auch da, wo es sich machen lässt, genauso wie bei der Industrie, Siemens und so weiter, die produzieren auch irgendwie in anderen Ländern, viel in China und so weiter. Und so ist halt auch entsprechend mit den IT-Firmen, die darauf spezialisiert ist, die schauen halt auch, dass sie ihre IT-Services irgendwie kostengünstig erbringen können und bauen das Ganze in Form von Delivery-Centern, zum Beispiel in Indien, Philippinen, China und so weiter auf. Aber auch viel in Osteuropa, einfach weil da die Zeitzone nicht so ein großer Unterschied ist und teilweise auch Deutschkenntnisse vorhanden sind, was für gerade so IT-Support sehr relevant ist. Also beispielsweise Istanbul, da gibt es viele IT-Service-Desk-Center, weil halt dort anscheinend, oder nicht entscheidend, aber auch immer wieder Leute zurückgekommen sind oder viele Leute einfach Deutsch sprechen können. Bei uns bei Accenture ist eigentlich ganz interessant, wir sind auch sehr global aufgestellt. Bei uns läuft viel, was wir intern haben, aus Delivery-Centern. Also ich sag mal, unser ganzer IT-Support kommt aus Indien und unsere, ich sag mal, HR-Backoffice, das läuft immer über Buenos Aires. Aber funktioniert eigentlich, muss ich sagen, verhältnismäßig gut. Das kriegt man gar nicht so mit, weil das alles halt entsprechend online gemacht wird. wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut, ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, weil das ist jetzt hier dieser weltweite IT-Services-Spending. Das Einzige, was man hier mitnehmen sollte, ist, das ist ein Riesenmarkt, der auch in den ganzen vergangenen Jahren gewachsen ist. Und wenn man sich einfach die auch den Forecast für die nächsten Jahre anschaut, wird das auch sukzessive immer weiter steigen. So, ja. Also erstmal haben sie noch nicht, zum Beispiel nicht alle Services outgesourced, sondern man hat oftmals irgendwie angefangen mit einem Teilbereich und fängt jetzt an, zum Beispiel noch Netzwerk oder Datacenter noch dazu outzusourcen oder ein IT-Service-Desk, mal den man vorher noch in-house gemacht hat, noch outzusourcen. Und zum anderen ist es auch so, dass man halt einfach den Scope entsprechend noch erweitert. Also vorher wirklich nur den Infrastrukturbetrieb, jetzt gibt man noch entsprechend die oberen Schichten noch mit raus und dadurch kommt entsprechend das Wachstum. So. So typische Fragestellungen von einem CIO bezüglich IT-Sourcing sind beispielsweise, welche Teile von meiner Wertschöpfungskette kann man eigentlich outsourcen? Also was kann ich rausgeben und was sollte ich in-house behalten? Welches Sourcing-Modell, da werden wir später darauf eingehen, sollte ich verwenden? Also rede ich über Staff Augmentation, rede ich über ein klassisches Outsourcing, muss ich dabei noch eine Transformation machen? Das heißt, Dinge, wie ich sie mache, eigentlich auch verändern, während ich sie rausgebe. Dann, was ist der Einfluss auf mein Operating Model? Also unter Operating Model beschreibt man eigentlich so, wie die IT arbeitet, also wie eine IT intern arbeitet. Was muss ich daran ändern? Wenn ich viele Teile nicht mehr selber mache, muss ich aber meine Steuerungsmethoden, die ich intern mache, die muss ich ändern und die muss ich ausbauen. Dann natürlich immer, was sind Trends im IT-Outsourcing? Das ganze Thema Cloud ist jetzt schon seit Jahren in aller Munde. Das heißt, wie kann man Cloud-Service bei mir zum Beispiel noch mit gut einbinden? Und auch eine typische Fragestellung, die bei jedem Outsourcing natürlich mit dabei ist, ist, kann ich irgendwie Kosten sparen? So. Okay. Kommen wir so ein bisschen zur Historie von IT-Sourcing, wenn man sich jetzt einfach mal die Vergangenheit anschaut. Also Outsourcing gibt es irgendwann seit den 60er, 70er Jahren, haben erste Firmen angefangen. Das lief immer so unter der Kategorie Your Mess for Less. Also IT-Unternehmen, die ganze IT-Abteilung irgendwie gewachsen und man hat gesagt, das ist mir irgendwie zu teuer, das soll irgendwie ein externer Partner machen, mach mal. Das Ganze war dann in der Regel eher chaotisch, die Leute sind meistens mit übergegangen, aber das hat immer eher relativ gut funktioniert, eher nicht so gut. Deswegen ist der Service in der Regel runtergegangen. Das heißt, die Service-Level, was hier steht, sind runtergegangen. Ich weiß nicht, sind Service-Level, SLA, ist das für euch ein Begriff oder? Teilweise wird genickt, teilweise nicht. Also Service-Level sind in der IT immer so ein Begriff, um eine Qualität zu definieren. Also einfaches Beispiel, bei so einem IT-Service-Desk hat man zum Beispiel eine Anrufannahmezeit, das heißt, wie viele Sekunden muss man in der Warteschleife hängen, bis man sozusagen einen Anruf entgegennehmen muss. Also ich denke, jeder hängt schon mal in der Warteschleife und spätestens nach einer Minute ist man genervt. Ja? Also deswegen versucht man, wenn man irgendwie ein Problem hat, dass so Service-Desk innerhalb von 30 Sekunden zum Beispiel einen Anruf annehmen. Anderes Beispiel ist, wie in welcher Zeit muss ein Computer repariert werden? Also wenn ich Mitarbeiter bin und mein Rechner fällt aus, wie lange darf es dauern, bis dieser Rechner dann entsprechend ausgetauscht wird? Und dafür definiert man Service Level mit seinem Dienstleister. Typischerweise hängt man da noch eine Priorität dran. Das heißt, wenn das ein eigener Rechner ist, dann ist das eher eine niedrige, ein einzelner Rechner ist es eine niedrigere Priorität, als wenn da zum Beispiel jetzt eine ganze Produktionsbetrieb mit vielen Rechnern oder eine ganze Bankfiliale oder sowas ist, die da nicht läuft. Je nachdem wird dann halt dieser Incident innerhalb von einem Tag oder innerhalb von wenigen Stunden behoben werden müssen. Von diesem eher, ich sag mal, messy Outsourcing Approach ist man zu so einem Accidental Multisourcing gekommen. Das heißt, man hat schon mal teilweise Services ausgelagert. Man hat dann angefangen, zum Beispiel die IT-Operations auszulagern. Dann hat man den IT-Service-Desk an jemand anderen gegeben und hatte dann sozusagen mit verschiedenen IT-Dienstleistern Kontakt. Und entsprechend verschiedene Anbieter, mit denen man zusammengearbeitet hat. Aber das hat alles noch nicht so eine richtige Struktur gehabt. Ab den 2000ern ist man eigentlich in so ein Multisourcing gekommen. Das heißt, man hat dieses Service-Level klar definiert. Es gab spezialisierte Firmen, die sich auch wirklich darum gekümmert haben, wie baut man so einen Managed-Services-Vertrag, also so einen Outsourcing-Vertrag mit dem Dienstleister auf, wie soll man solche Service-Level definieren, wie baut man oder wie strukturiert man entsprechend die Schnittstellen und den Sourcing-Schnitt. Das zeigen wir später auch nochmal, wie wir, wenn wir zu unserem Case kommen. Und wie baut man denn, also fing mal an, wie baut man eigentlich seine interne Organisation? Also das nennt man immer so Retained Organization. Wie baut man die denn eigentlich auf? Am Anfang hat das oftmals noch nicht so geklappt. Also man hatte eigentlich das Phänomen, dass man Outsourcing gemacht hat, aber gleichzeitig noch die ganzen Leute, die man vorher beschäftigt hatte, auch weiterhin noch irgendwie angestellt hatte. Und auf einmal hatte man dann so Leute, die vorher wirklich irgendwie eine Maschine oder also einen Rechner irgendwie repariert hat und mit dem Schraubenzieher unterwegs waren, in Anführungszeichen gesagt, die dann auf einmal KPI aufstellen und diese Qualität überwachen sollten. Und das passte einfach nicht. Das hat die Leute nicht glücklich gemacht, weil sie eigentlich für was anderes qualifiziert waren und sie waren auch nicht in der Lage, diese neue Rolle entsprechend auszuführen. Und jetzt, ich sag mal, in den letzten Jahren ist man dazu übergegangen und macht jetzt Multisourcing mit einer Service-Integrationsrolle. Man hat diese vorherigen Probleme erkannt und versucht jetzt entsprechend die Services klar zu strukturieren als Managed Services, die entsprechend einzukaufen, SLA zu definieren und seine Retained Organization auch so aufzubauen, dass man den externen Provider steuern kann. So. Kommen wir nochmal zu den strategischen Faktoren. Also, warum macht man eigentlich Sourcing? Ein Thema dazu sind einfach finanzielle Treiber. Das heißt, man schaut sich die gesamten IT-Kosten an und der CEO macht seinem CIO Druck im Sinne von, das IT-Budget muss irgendwie gekürzt werden. Schau mal, wie du das machen kannst. Ein möglicher Faktor, dass man sagt, okay, man versucht einfach, ein Externer kann das vielleicht billiger, als ich das intern machen kann. Zweitens sind einfach businessgetriebene Sachen. Also es gibt viele spezialisierte IT-Unternehmen am Markt, die eigentlich die Sachen, also die IT-Abteilung machen soll, besser können, einfach weil sie das für viele andere Firmen machen und entsprechend spezialisierter sind. Die haben einfacher die neuen Innovationen, können irgendwelche Cloud-Lösungen oder sowas schneller anbieten, können irgendwie, sind auf Microsoft spezialisiert, können dort relativ schnell irgendwie Microsoft Lync oder sowas für Unternehmen einführen und sind einfach Spezialist in dem, was sie tun und können halt entsprechend schneller irgendwelche Innovationen bereitstellen. Risiko ist ein Thema, also bei vielen Unternehmen, gerade Finanzdienstleistungen, die sind durch die Finanzkrise sehr stark reguliert worden. Also die BaFin, also die Bundesaufsicht für Finanzen, gibt da sehr starke Vorgaben, dass entsprechend die Banken eine ganze Reihe von Regularien erfüllen müssen. Und aus einer Risikosicht müssen die sehr, sehr stark ihre IT, ich sag mal, aufräumen, und um diese Regularien zu erfüllen. Und das kann ein externer Provider, der darauf spezialisiert ist, sowas anzubieten, möglicherweise besser. Die Fähigkeiten grundsätzlich, also ja, auch so ein Thema, wenn ich was als Firma für viele unterschiedliche Unternehmen anbiete, also wie eine IBM oder wie eine Atos oder auch Accenture, dann kann ich das möglicherweise besser tun, weil die Leute verschiedene Erfahrungen gesammelt haben, als einfach eine interne IT-Abteilung. Und dann auch für so ein Sourcing-Vorhaben gibt es auch einfach Management-Impulse. Also ich habe zum Beispiel was outgesourced, das Ganze funktioniert nicht und deswegen starte ich jetzt nochmal ein Vorhaben, um das entweder an jemand anderen zu geben oder aber der Vertrag läuft aus. Das ist auch immer so ein Faktor, weswegen ein Outsourcing-Projekt gestartet werden kann. So, jetzt möchten wir nochmal so ein paar verschiedene Sourcing-Modelle gegenüberstellen. Also ein Outsourcing, also die Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen, kann auf verschiedene Arten erfolgen. Zuerst mal ganz links das Thema Insourcing. Das ist erstmal, ich mache alles selber. Also man behält die Kontrolle selbst. Das heißt, das macht man typischerweise eigentlich mit, wenn man die Services, die ein Unternehmen anbietet, in verschiedene Teile schneidet, da macht man das mit Sachen, die sehr spezifisch sind für das Unternehmen. Das möchte man zum Beispiel in-house behalten und selbst machen. Sei es zum Beispiel für irgendwelche speziellen Applikationen, die das Unternehmen nutzt, die irgendwie eigenentwickelt sind und die der Wettbewerb nicht hat, dann mache ich das am besten weiterhin selbst. Staff Augmentation ist eine Form von Sourcing, wo ich an verschiedenen Stellen externe mit einbinde. Das können kleinere Unternehmen sein, das können Mitarbeiter von großen Unternehmen sein, das können teilweise auch Freelancer sein, mit denen ich so, sag mal, so eine Art verlängerte Werkbank, die ich dort irgendwo mit einbinde und die dann bei mir im Projekt mitarbeiten. Das ist immer eine Möglichkeit, um Geld zu sparen, weil man halt relativ kurzfristig jemanden mit reinholen kann, den aber auch, wenn man den nicht mehr braucht, auch wieder sagt, okay, geh auf nächstes Projekt. Und man hat so die Möglichkeit, spezialisierte Fähigkeiten hier einfach relativ einfach mit einzukaufen. Die Möglichkeit, selektives Sourcing zu machen, ist eine dritte Form eines Modells. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, für ein konkretes Projekt oder für einen konkreten Service irgendeinen Spezialisten dazu zu holen. Macht man also bei Projekten zum Beispiel relativ häufig, wenn man irgendwie ein ganz konkretes Thema hat, Applikationspaketierung oder irgendwie ein ganz spezielles Thema, wo man sagt, okay, da braucht man jetzt Spezialisten, die genau diesen Service anbieten. Und das können entweder Spezialisten sein, die das Ganze dann vor Ort erbringen im Rahmen vom Projekt oder aber auch wirklich Offshoring, das heißt von einer anderen Lokation. So, dann haben wir noch das ganze Thema Outsourcing. Das heißt, ich gebe die IT bzw. IT-Services an einen externen Dienstleister und zwar in der Form, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt, ich erbringe diese und die Services so und der andere übernimmt das und erbringt das entsprechend auf seine Art und Weise. Auf die einzelnen Details auf der Folie will ich gar nicht eingehen. Wichtig ist noch der Punkt, den wir meistens machen, ist das Thema Transformation verbunden mit einem Outsourcing. Das heißt, wir übergeben die Sachen nicht nur an einen dritten Dienstleister, der das Ganze erbringt, sondern wir verändern auch die Art und Weise, wie das passiert. Also ein Beispiel sind, ich sag mal, Workplace Services, das heißt, die ganzen Sachen, die man braucht an seinem Arbeitsplatz, sei es irgendwie der Rechner, sei es die Dateiablagen oder auch das ganze E-Mail-Thema. Diese Sachen werden zum Beispiel aktuell noch im Unternehmen selbst erbracht und man möchte das Ganze jetzt durch einen externen erbringen lassen. Dann ist es oft sehr wichtig, dass man diese Sachen und die Erbringung, die Art der Erbringung auch noch transformiert. Das heißt, die Prozesse, die dahinter liegen, die Rollen, die da definiert wurden, dass man das Ganze ändert, damit man auch entsprechend irgendwelche Verbesserungen dort erzielen kann. Und das sind sehr häufig dann Projekte, die dann vor einem Outsourcing vorgeschaltet sind. Das heißt, man macht ein zwei-, dreijähriges Projekt, macht eine Transformation und übergibt das Ganze. Oder aber andersrum, man übergibt das Ganze zuerst, das nennen wir die Transition, und macht dann nachgelagert eine Transformation. Also eigentlich sind sehr viele Projekte, die wir in dem Umfeld machen, sind genau dieses Transformational Outsourcing. Das heißt, wir haben so ein Sourcing-Projekt und dann vor oder nachgelagert noch eine Transformation der Services. Ein sehr wichtiges Thema in dem Umfeld sind die Begriffe Unmanaged und Managed Services. Das heißt, Unmanaged ist eher so eine, ich hole mir irgendwelche Ressourcen für meine Arbeit. Das heißt, man kauft eigentlich die Zeit von Leuten. Also wenn wir so ein Consulting-Projekt machen, dann ist das immer Unmanaged. Wir werden für die Zeit, die wir vor Ort sind, bezahlt. Und, oder nicht immer, wir haben auch Ja, hört sich negativ an. Aber das ist eigentlich so auf Time- and Material-Basis. Also man wird tageweise verkauft. Und so kann man zum Beispiel auch Ressourcen entsprechend einkaufen. Und dagegen ist das Thema Managed Services. Das heißt, man kauft irgendwie eine festgelegte Leistung mit einer gewissen Qualität ein. Und es gibt halt in dem Sourcing-Umfeld gibt es beides. Und wenn man sich die Unmanaged-Sachen anschaut, dann hat man hier die Möglichkeit, also man kauft tageweise Sachen ein, das macht man so bei diesem Sourcing-Modell wie im Staff Augmentation. Das heißt, man braucht für ein Thema, was man noch nicht so genau strukturiert hat, jetzt tageweise Ressourcen. Dann kann man die über dieses Modell einfach dazu kaufen. Vorteil ist, dass man vorher der Vertrag, der ist relativ einfach aufgelegt. Also man muss den nicht genau definieren, was zu erbringen ist, sondern man sagt einfach, hier bitte 100 Tage Unterstützung und die Externen können dann direkt im Projekt mitarbeiten. Dagegen Managed Services, da braucht man eher ein größeres Vertragswerk, in dem man genau spezifiziert, welche Services sind das, die dort eingekauft werden müssen, was wird erwartet, in welcher Qualität und wie wird das Ganze bezahlt. Also wird das Ganze als also auf Basis von den Mengen, die abgerufen werden, bezahlt? Gibt es irgendwelche Penalen, falls sie nicht in der erforderlichen Qualität geliefert werden? Dann wird noch definiert, wie die, also wie zum Beispiel die einzelnen Preise genau sind und ob da entsprechend irgendwelche Staffelungen drin sind. Also wir hatten zum Beispiel in unserem Projekt genau die Services, ich sag mal, in so einer Art Preiserhebungstabelle gehabt, wo die verschiedenen Services eingetragen waren und jeweils stand dann in welchen Abnahmemengen, wenn man zum Beispiel jetzt an ein einfaches Beispiel an normale Endgeräte denkt, man hat zum Beispiel Notebooks, man hat PCs, man hat noch zum Beispiel Workstations, dann gibt es dafür verschiedene Monatspreise und in bestimmten Mengengerüsten gelten diese Monatspreise. Also wenn man zum Beispiel im Monat 10 bis 20.000 Notebooks abruft, dann haben die diesen Preis. Wenn man darüber geht, hat man entsprechende Skalenvorteile, dann gibt es einen bisschen günstigeren Preis. Und wenn man in die andere Richtung geht, halt vice versa. Wir hatten vorhin schon mal über das Thema Retained Organization gesprochen. Das ist auf der linken Seite ein bisschen dargestellt. Also wenn wir eine IT-Organisation haben, dann sehen wir hier die IT-Organisation, die hat ihre Stakeholder im Business. Das heißt, das sind die normalen Unternehmensbereiche, mit denen die zusammenarbeitet und für die ihre IT-Dienstleistungen erbringt. Und die hat hier die verschiedenen Services. Also wenn wir bei diesem Thema Workplace bleiben, sehen wir darunter sowas wie die ganzen Endgeräte. Also das nimmt man oftmals als kleine Plattform. Dann haben wir da File drin, dann haben wir da das ganze Thema Messaging drin oder sowas wie Service Desk. Das wären dann die verschiedenen Service Bundle. Und diese Service Bundle kann man an einen externen Dienstleister übergeben. Die Verantwortung bleibt jedoch immer bei der Retained Organization. Das heißt, die muss das ganze Thema gegenüber dem Business steuern. Und was man in der Vergangenheit oft gemerkt hat, ist, dass wenn hier sehr viele unterschiedliche Stellen im Unternehmen dafür zuständig waren, dann hat die Integration von den verschiedenen Services sehr schlecht funktioniert. Also aus einer Business-Sicht, und das sind dann in der Regel die End-Anwender, hat der Gesamtservice End-to-End immer irgendwelche Probleme verursacht. Da wurde zwar zum Beispiel, wenn man einen neuen Arbeitsplatz bestellt hat, der Rechner zur richtigen Zeit ausgeliefert und der Rechner stand da, aber ich sag mal, einfache Sachen wie das Netzwerk oder die entsprechende Software waren da noch nicht bereit. Und um diese verschiedenen Services zu integrieren, hat man jetzt bei vielen Unternehmen so eine Service-Integrationsschicht eingeführt, als Service-Integrator, der diese verschiedenen Services miteinander kombiniert und dafür sorgt, dass diese auch end-to-end funktionieren. Und das ist ein Thema, das sehr, sehr viele Firmen gerade betrifft, weil die oftmals zwar die einzelnen Services entweder selbst oder auch durch externe erbringen lassen und das auch gut funktioniert, aber wirklich diese Integration von den verschiedenen Komponenten extreme Probleme verursacht. Und letztendlich für die Endanwender in einem Unternehmen, die interessiert natürlich nicht, ob der einzelne Service von einem Unternehmen, ob das gut funktioniert oder nicht, sondern die sind natürlich an der Gesamtlösung interessiert. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben sie dann entsprechend sehen sie ihre Qualität nicht gewährleistet. Und neben dieser Service-Integrationsfunktion baut man in der Regel eine Business-Relationship-Management-Funktion auf, die dann gegenüber den Kunden agiert und entsprechende Kundenanfragen kanalisiert. Das Ganze soll das wurde immer so als Hey-Joe-Prinzip bezeichnet, wo Leute aus dem Business einfach irgendwo jemanden in der IT-Abteilung angerufen haben, hey Joe, kannst du mir mal helfen bei dem und dem Thema? Und durch diese Aufteilung zwischen Business Relationship Management und der Service Integrationsfunktion möchte man dem sozusagen entgegnen und dafür sorgen, dass die Anfragen einerseits vom Business immer von der Business Relationship Management Funktion und die Kommunikation mit den verschiedenen Services und den externen Dienstleistern über die Service Integrationsfunktion behandelt werden. Ich rede, glaube ich, die ganze Zeit sehr schnell. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, fragt einfach rein. Kein Thema. So. Okay, jetzt kommt nochmal ein relativ komplexes Schaubild. Das kann man zuerst mal ein bisschen vereinfachen. Also, was es eigentlich darstellen soll, ist eine IT-Organisation. Also IT-Organisation in einem Unternehmen. Wenn man sich eine IT anschaut, kann man die zuerst mal in zwei ganz große Blöcke teilen. Der ganze rechte Teil hier ist so der Run-Bereich, also Run-IT. Der ganze linke Bereich ist der Bereich Change-IT. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, was würdet ihr schätzen, wenn man jetzt, ich sag mal, aus einer Aufwands- oder Budgetperspektive schaut, wie viel Geld muss ein CIO ausgeben für den rechten Bereich, für den Run-Bereich und wie viel für den Change-Bereich? Könnt ihr einfach mal prozentual abschätzen. Was würdet ihr denken? Auf welcher Seite? 30 und auf welcher Seite? Okay. Noch andere Meinung? Letzte Reihe, was? Schätzung? Ah, okay. Sehr interessant, weil es sieht nämlich eher genau andersrum aus. Also typischerweise haben Unternehmen so 70-80% der Kosten im Run-Bereich und 20-30% im Change-Bereich. Und man sieht sehr gut, dass man, also typischerweise der ganze Run-Bereich ist halt wirklich so der Betrieb und Change sind die Projekte. Das heißt, mit den einzelnen Projekten versucht man oftmals dann den Run-Bereich zu optimieren, also erstens besser zu machen, zweitens irgendwie Kosten zu sparen, weil das ist einfach der größte Block, den die Unternehmen haben. Das verändert sich natürlich, je mehr ich hier auslager an irgendwelche externen Dienstleister, dann wird natürlich dieser Bereich kleiner. Dann braucht man eher diese ganze Managed IT-Vendors, also diese Funktion. Aber wenn man einfach die IT komplett selber hätte, dann wäre dieser rechte Bereich, dieser Run-Bereich 70-80% vom Aufwand und von den Kosten. Schauen wir uns mal ein bisschen diese Funktionen an, die wir da drin haben. Wir haben hier im Run-Bereich dieses ganze Thema Service Management. Das heißt, welche IT-Services muss ich denn eigentlich managen? Wir hatten jetzt vorhin öfter das Thema Workplace angesprochen. Dann gibt es aber auch sowas wie Data Center, also irgendwelche Rechenzentren, die ich als IT behandle und entweder selber betreibe oder aber auch ein Externer hat. Dann Themen wie Netzwerk, also die entsprechenden Lokationen müssen irgendwie angebunden werden. Das läuft alles über das Thema Service Management und da gibt es in der Regel auch einfach einen Servicekatalog, das heißt, welche Dienstleistungen biete ich an. Hier werden auch die Service Level verwaltet, also die geben darüber Auskunft, mit welcher Qualität die verschiedenen Services erbracht werden und entsprechende Serviceverbesserungen. Dann habe ich im Anbereich noch so ein Thema Service Control, das heißt, wird kontrolliert einfach, welche Services geändert werden. Und ich habe typischerweise immer noch so ein Operational Management, wo Maintenance für Applikationen und Infrastruktur drin ist. Auf der linken Seite ist der Change-Bereich, wo es darum geht, den Run-Bereich zu verändern. Das heißt, irgendwie zu optimieren, zu verbessern. Und ich werde jetzt nicht auf jede Box eingehen, aber da sind solche Funktionen drin wie IT-Strategie, Architekturmanagement, das ganze Thema Projekte, wie kann man irgendwelche Lösungen erarbeiten, mit typischerweise Design, Build und Test und dann mit Service Introduction, das heißt Einführung von neuen Services. Und dann ganz wichtig jetzt für das ganze Thema Sourcing ist dieser Block hier unten, das Management von IT-Vendern, das heißt Management von irgendwelchen IT-Outsourcing-Beziehungen, wo wir in der Regel so ein Supplier-Management drin haben, das heißt, die regelmäßig mit den Anbietern zuerst mal, also die angebotenen Services durchgehen, werden die so geliefert wie geplant, gibt es da irgendwelche Probleme, gibt es irgendwelche Incidents, muss man da irgendwas ändern, Verträge durchsprechen und dann so ein kommerzielles Management, wo so Themen wie Rechnungsprüfung oder sowas beispielsweise drin sind. Ja. Das ist eher gleich. Also das kann man so als Standard nehmen. Das kommt immer aufs jeweilige Unternehmen sehr stark an. Also wie viel von dem Run-Bereich Unternehmen entsprechend auch outgesourced hat. Aber ansonsten kann man das so als Hausnummer zuerst mal branchenunabhängig sehen. Oder Unternehmensgrößen Ja.
Tendenziell ist es so, je größer das Unternehmen ist, je größer auch die IT-Struktur ist, ja, desto mehr wächst die halt auch historisch. Und umso mehr kommt man in die Situation, dass der Betrieb halt immer teurer wird, weil immer mehr Funktionen hinzukommen und dann ist man so in einer Situation, wo man kein Geld mehr hat, um das Problem sozusagen zu lösen, also das, was man für Change braucht, und gleichzeitig der Run-Betrieb immer höher wächst. Das heißt, große Herausforderungen, die wir gerade häufig auch bei unseren Kunden haben, sagen ja, wir haben eigentlich kein Geld, aber es ist irgendwie, der Betrieb läuft trotzdem nicht, ja, und dann muss man gucken, wie man im Prinzip kurzfristig schafft, Kapital frei zu machen, ja, um dann den Change einzuleiten, damit man genau das Problem angehen kann. Aber ich glaube insgesamt, also da, wo ich jetzt unterwegs war und auch in unterschiedlichen Branchen, war es immer ähnlich.
Ja. Wir haben jetzt hier mal noch, also aus diesem Framework noch die Services oder diese die Funktionen noch dargestellt, die man auch noch gut outsourcen kann, aus so einer Sicht. Also hier so ein Bild von Applikationen, ein Test von Applikationen ist sehr häufig ein Thema, was man durch einen externen Dienstleister erbringen lassen kann. Also da gibt es, ich sag mal, ganze Factory-Ansätze, also Fabrikansätze, wo man zum Beispiel dann Applikationen testet und paketiert. Also das kann man auch gut, sage ich mal, in Indien irgendwo erbringen. Da gibt es viele Dienstleister, die genau auf sowas spezialisiert sind.
So, ne? Könnt ihr euch vorstellen, woran das liegt, dass gerade diese Teile hier oben weniger rausgegeben werden und hier unten eher mehr? Ja. Man möchte da vielleicht Know-how eher im Unternehmen behalten, weil das sehr spezifisch ist. Zum anderen aber auch, das geht dann auch aufs Thema Transactional Theory. Du hast hier halt viel Abstimmungsbedarf. Also alles Richtung Fachbereich, weil der Fachbereich muss mit dem Fachbereich abstimmen, wie funktioniert eigentlich genau die Lösung, wie wollte das, muss das so und so funktionieren. Wenn man das Design abgeschlossen hat, hat man eigentlich das Konzept, wie die technische oder die fachliche Lösung aussehen soll für das technische Produkt, was entwickelt werden soll, spezifiziert. Und dann kann man hier ein Paket gut rausgeben an den Dienstleister, der dann auf Basis von einem Pflichten- bzw. Lastenheft ein technisches Konzept ausarbeitet und dann hinterher die Lösung implementiert. Weil im Zweifel ist es gleich, ob das Datenbankdesign so oder so aussieht, ja, oder ob irgendeine Serverfarm so oder so aufgebaut wird. Das Business möchte am Ende eigentlich nur die Funktionalität haben. Ja. Und da deswegen sind gerade Bild- und Testbereiche, die man gerne rausgibt, weil sie gut abzutrennen sind.
Ja. Dann hier Service Introduction ist auch ein Thema, den man mit externen Dienstleistern machen kann. Also entweder wird der Service einfach nur technisch implementiert oder aber, wenn da auch noch viele Prozessumstellungen mit dabei sind, dann muss man oftmals noch ein Change-Projekt da mit anschließen lassen, um halt entsprechend auch die Leute, die den Prozess aktueller bringen, hier mit abzuholen und die auch von der Änderung dieses Prozesses zu überzeugen. Sehr wichtiges Thema, das oft in Unternehmen zu kurz kommt, dass die Leute entsprechend zwar einen neuen Prozess irgendwie ausführen sollen, dass sie einen neuen Prozess arbeiten, aber dass sie nicht richtig abgeholt werden und deswegen auch nicht davon überzeugt werden und entsprechend noch in ihren alten Gewohnheiten arbeiten, obwohl es eigentlich aus einer Design-Sicht besser wäre, diesen Prozess umzustellen. Okay, wenn man sich IT-Sourcing-Projekte anschaut, dann kann man eigentlich immer wieder verschiedene Lessons learned betrachten, die dazu führen, dass so bei Unternehmen verschiedene Sachen nicht richtig laufen oder weswegen auch IT-Sourcing-Projekte manchmal scheitern. Das sind Themen wie zum Beispiel Supplier Management. Das heißt, die Unternehmen selber haben nicht genug Fähigkeiten im Management von ihren Dienstleistern. Das heißt, wenn sie zum Beispiel noch kein IT-Outsourcing gemacht haben oder wenn sie es bis jetzt zum Beispiel einmal so ein IT-Outsourcing aufgesetzt haben, dann haben sie einfach nur Erfahrungen von dieser ersten Outsourcing-Beziehung und wissen noch nicht so richtig, wie sie so ein Projekt aufsetzen sollen, wie sie sowas aussteuern sollen und haben dementsprechend Probleme. Zum Beispiel Control Costs ist so ein Thema, also am Anfang wird so ein Business Case aufgesetzt im Sinne von, wenn ich jetzt dieses Outsourcing durchführe, dann rechne ich mir aus, dass ich so und so viel davon spare, 20%. Das wird dann einmal aufgesetzt, dann wird das Projekt gestartet, aber die Nachhaltigkeit wirklich gemessen ist deutlich schwieriger und wird dann nicht unbedingt verfolgt, sondern dieser Business Case wird einmal gemacht, um die Entscheidung herbeizuführen, aber wirklich diese kontinuierliche Nachhaltung erreicht denn auch das, was ich mir damit verspreche. Das wird zum Beispiel nicht immer gemacht, wenn die Fähigkeiten nicht entsprechend da sind. Dann Contract Management, ganz wichtig bei so IT-Outsourcing-Projekten, entsprechend auch bei der Vertragsgestaltung und bei der Vertragsbehandlung entsprechend die Vorteile auch für das Unternehmen her zu erzielen. Wir hatten ein Projekt, das war sehr gut besetzt, da hatten wir einen sehr erfahrenen Verhandler auch mit dabei, der ganz am Ende auch zusammen mit dem Einkauf da auch nochmal einiges erzielen konnte. Wenn die Fähigkeiten nicht da liegen, dann kann natürlich für so ein Unternehmen auch bei der Vertragsverhandlung können da halt einfach Nachteile entstehen, beziehungsweise man kann halt einfach Potenziale, die eigentlich da sind, nicht entsprechend aushebeln. Was nehmen wir noch raus? Ganz oben rechts das Thema Programmmanagement ist sehr wichtig. Wir sehen ja oft diese Transformations-Outsourcing. Das heißt, das sind oftmals sehr, sehr große Projekte. Also man hat verschiedene Services, die viele, viele Mitarbeiter betreffen. Man hat das Ganze weltweit. Man hat entweder einen sehr Großvertrag oder sogar mehrere Verträge mit verschiedenen Dienstleistern. Und das Ganze betrifft viele Standorte, einerseits in Deutschland, andererseits wirklich auch weltweit verschiedene Services. Das Ganze muss irgendwie gemanagt werden auf einer Projekt- bzw. Programmperspektive. Und die Leute, die sowas als auf Programmlevel entsprechend managen können, die sind rar gesät. Und da scheitern auch viele Unternehmen, dass sie entsprechend diese Rolle richtig besetzen können bei so einem Großprojekt. Und das führt dann immer wieder dazu, dass so ein Großprojekt auch dann irgendwann vor großen Herausforderungen steht und große Probleme hat. Also wie jedes auch Großprojekt, was man auch in den Medien irgendwie hört, da gibt es auch in Unternehmen viele Projekte, die dann irgendwann, wo man halt sagt, okay, macht keinen Sinn mehr, irgendwie läuft das alles nicht wie geplant. Beim Service Management hier in der Mitte, was, wenn man das ein bisschen konkreter fassen möchte, ist, die Tatsache ist, dass vielen Unternehmen es schwerfällt, genau abzugrenzen, wo fängt ein Service an, wo endet der Service. Also weil einfach, ich sag mal, aus der Kundensicht gibt es eine Ende-zu-Ende-Beziehung. Es gibt aber sehr viele Abhängigkeiten. Also wenn man irgendwie ein Netzwerk anschaut, einfach das Netzwerk rauszugeben, ist die Frage, wo hört man auf, wo endet dieser Service? Und diese Services erstmal richtig zu schneiden und dann zu sagen, okay, wo sind die Schnittstellen, was gebe ich raus, wo sind die Schnittstellen zum Internen, ist eine Schwierigkeit für viele Unternehmen, das genau festzulegen. Gut, dann haben wir noch unten so, also das ganze Thema Change Management, das heißt wirklich, wenn man ein Sourcing vorgenommen hat, die Rollen, die dann die internen Mitarbeiter machen, die werden sich dann ändern. Also man hat Services vorher selber erbracht, jetzt gibt man das Thema raus, man hat Mitarbeiter, die gehen zum Beispiel zum Dienstleister über, man hat Mitarbeiter, die kriegen dann eine neue Funktion, eine neue Rolle im Unternehmen und die muss man entsprechend über Change Management dann abholen, was jetzt ihre neuen Aufgaben sind, was ihre neue Rolle ist und auch davon überzeugen, dass diese Aktion wirklich notwendig war, dass man das Ganze machen musste, dass man dafür Vorteile hat, weil es oftmals für die Mitarbeiter natürlich eine große Umstellung ist, wenn man so ein Outsourcing durchgeführt hat.
Ja, und vielleicht nochmal ergänzend dazu, an solchen Punkten, Change Management ist häufig was immer nur untergeordnet mitläuft. In der Tat ist es aber so, das ist einer der zentralen Punkte, weil was passiert, wenn wir Leute nicht mit abholen, das sind Leute, die dann im Zweifel das Projekt blockieren, ja? Weil sie sagen, ich habe keine Lust darauf, das wird alles furchtbar, also alles schlecht. Ja? Und gerade die IT-Mitarbeiter, die vielleicht zum Teil auch zu einem Dienstleister mit übergehen würden, sind die Leute, die das Know-how haben und wesentlich in dem ganzen Sourcing-Prozess mitarbeiten und mitgestalten müssen. Wir werden gleich nochmal später sehen, wenn wir auf den Projektprozess sozusagen eingehen würden, darstellen, wie sowas typischerweise abläuft. Ja? Also es ist was jetzt nicht direkt, ja, weil es eine Querschnittsfunktion eigentlich über alle Bereiche darstellt, ist das Change Management, aber trotzdem ein sehr zentraler Punkt.
Nee, also das kommt sehr stark darauf an, also ganz am Anfang, als es zum ersten Mal bei vielen Unternehmen um das Thema Outsourcing ging, da war es oft so, dass Mitarbeiter übergegangen sind. Da gibt es je nach Land sehr strikte auch gesetzliche Vorgaben, unter denen Mitarbeiter übergehen dürfen und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Mittlerweile ist oft so, dass Unternehmen schon, also fast alle DAX-Unternehmen arbeiten schon mit irgendwelchen IT-Providern, haben also schon outgesourced. Und dann geht es immer noch so um Scope, nimmt man ein bisschen mehr mit rein oder gibt man ein bisschen mehr raus, man tut noch einen zusätzlichen Service übergeben. Und dann ist es oftmals so, dass man nicht über so viele Mitarbeiter spricht, sondern eher dieses Change Management oder auch Training eine größere Rolle spielt, weil man die Mitarbeiter dann im Unternehmen zum Beispiel auf eine andere Position hebt. Das heißt, ist es nicht automatisch so, dass Outsourcing auch bedeutet, dass Mitarbeiter übergehen. Also das kommt sehr, sehr auf die jeweilige Firma dann drauf an.
Genau, vielleicht nochmal, also das hängt auch wirklich stark davon ab, wie man, also IT-Outsourcing oder IT-Sourcing muss nicht zwangsläufig immer bedeuten, dass man auch von internen Mitarbeitern nur redet, sondern es gibt ganz häufig, das nennt sich Vendor Consolidation, ja, man guckt, dass man die vielen Dienstleister, die man vielleicht heute hat, konsolidiert und einen großen Service-Dienstleister bringt. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel 25 verschiedene Unternehmen bei mir im Boot habe, die mir helfen, die Anwendung weiterzuentwickeln, dann könnte man sagen, okay, ist auch ein IT-Sourcing-Projekt, ja, dass man sagt, wir möchten zukünftig einen strategischen Partner haben, mit dem wir solche Anwendungen entwickeln. Und dann geht es eigentlich nur um externe Mitarbeiter, ja, von denen man spricht. Und dann ersetzt man externe durch externe und dann gehen eigentlich ja keine Mitarbeiter über, sondern sie werden im Prinzip nur ausgetauscht. Immer wenn es um interne Mitarbeiter geht, läuft man sozusagen, und da gibt es einen eigenen Paragraph, den 613a, ja, der das ziemlich genau regelt und sicherstellt, also es ist in Deutschland zumindest der Fall, der sehr genau sicherstellt, dass die Leute in keinster Weise benachteiligt werden. Das heißt, dass Verträge im Prinzip fortgeführt oder sogar verbessert werden. Und das hat immer so ein bisschen so einen Negativ-Touch, gerade weil es immer bedeutet, ja, IT-Outsourcing und Indien und dann muss ich irgendwie am Service-Desk immer Englisch sprechen etc. pp. Nee, es geht hier eigentlich in der Regel gerade bei solchen Mitarbeiterübergängen um Leute, die sehr viel technisches Know-how haben, was sehr wichtig ist für die Leute, die auch so einen Outsourcing-Deal anbieten, weil die sagen, wir möchten eigentlich eure Leute haben, die da heute schon im Boot sind, weil die wissen, wie das funktioniert, die kennen die ganzen Prozesse in ihrem Unternehmen, die kennen auch Ansprechpartner etc. pp. Ja, und häufig ist es auch so, dass Mitarbeiter auch ein großes Interesse haben, ja, vielleicht überzugehen, weil das auch eine neue Karriereperspektive sein kann. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute in einem kleineren Unternehmen arbeite und wirklich ein IT-Mitarbeiter bin, dann möchte ich ja eigentlich, dass ich mich weiter in dieser IT-Richtung professionalisieren kann. Und das geht im Zweifel vielleicht bei Unternehmen wie einer IBM oder einer HP oder auch Atos viel, viel besser, weil es viel professioneller gemacht wird, ja, und man da sich dann auch persönlich weiterentwickeln kann. Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, nein, IT-Sourcing bedeutet nicht immer, dass Mitarbeiter übergehen, ist aber häufig in irgendeiner Weise immer Thema. Ja.
Mhm. Genau, kommen wir gleich auch, wenn wir unsere Cases nochmal durchgehen, haben wir nämlich auch genau das Thema drin, wo je nach Service bei uns Mitarbeiter übergegangen wären oder nicht. Aber das werden wir gleich nochmal ein bisschen beleuchten. Der letzte Punkt, der hier draufsteht, ist das ganze Thema Strategic Sourcing und beschreibt so ein bisschen die Marktkenntnisse, was Sourcing angeht. Also wie sieht der Sourcing-Markt überhaupt aus? Also an wen kann ich mich dann eigentlich wenden? Wer wäre ein guter Dienstleister für mich, wenn ich ein IT-Sourcing-Projekt mache? Und welche Methoden verwende ich denn eigentlich, um so ein IT-Sourcing anzugehen? Also wie sieht so ein Prozess aus, den ich typischerweise mache? Also ich mache oftmals ein RFI, Request for Information, dann RFP, hole mir die verschiedenen Angebote an, vergleiche die. Und dieses Methoden-Know-how ist wichtig. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, auch als Firma, dann kennt man das natürlich nicht genau und kann da natürlich auch einfach Zeit und Zeit verlieren und erhöhte Kosten haben, wenn man diesen Prozess nicht richtig befolgt. Okay, und das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, nämlich genau zum nächsten Thema, zur IT-Sourcing-Methodik.
Okay, das heißt, was wollen wir... Ich dachte, du hältst es für mich. was wollen wir jetzt in dem Kapitel uns angucken? Jetzt haben wir viel davon gesprochen, was da eigentlich Fallstricke sind, warum man sowas macht, etc. pp. Wir würden jetzt ganz gerne nochmal, ich glaube, es sind zwei Folien, nochmal eingehen, wie sowas eigentlich abläuft. Das heißt, wie sieht so ein Projekt aus, wenn wir das durchführen? Was gibt es da für Phasen? Wie lange dauert sowas typischerweise? Und was ist da eigentlich Inhalt? Wir haben das bei uns hier in der Grafik jetzt mal gegliedert in 6 Teile. Ich glaube, das sind ja auch alles Punkte, die wir jetzt heute in der Präsentation schon mal aufgegriffen haben. Wir fangen meistens an in den ersten 1 bis 3 Monaten und machen Sourcing Assessment und stellen Business Case aus. Was heißt das? Wir gucken uns eigentlich an, wie sieht es bei dem Unternehmen derzeit aus? Ja, welche Chancen sehen wir da? Welche Schwächen vielleicht auch in der aktuellen Situation? Und was möchte der Kunde eigentlich? Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, weil der Kunde kommt in der Regel auf uns zu und sagt, er weiß, was er will. Häufig ist das aber nicht unbedingt der Fall. Das ist auch schwierig, weil man vielleicht nicht immer den tiefen Einblick hat. Ja? Und deswegen sagen wir, okay, wir machen am Anfang eine Ist-Analyse, ja, wo wir uns angucken, wie sieht die Situation beim Kunden aus. Darauf aufbauend machen wir dann einen Business Case, weil unter jedem qualitativen Aspekten, die wir immer betrachten, ist die Kostenfrage immer eine sehr wichtige. Ja, weil die IT steht heute unter einem relativ hohen Kostendruck, weil es immer mehr ein Commodity-Service wird in vielen Teilen. Ja, das heißt einfach eine Dienstleistung, die laufen muss und die möglichst günstig ist. Was häufig auch Themen sind, weswegen, also die man gerne rausgibt, ja, weil was möchte man? Man möchte Sachen, die keinen Mehrwert bringen im Sinne zum Kerngeschäft, günstig haben und ausgelagert haben, ja, weil in der Regel ist es ausgelagert günstiger als in-house. Und man möchte gerne die Sachen, die man in-house hat und einen Mehrwert zum Kerngeschäft beitragen, auch in-house behalten, einfach weil man sich darüber besser differenzieren kann, als wenn es ein externer Dienstleister hat. So, das heißt, zweite Komponente ist eigentlich, dass wir identifizieren, wie viel können wir denn einsparen und können wir überhaupt was einsparen. Ja, das hängt ganz stark auch von der Situation ab. Im Zweifel ist es nämlich so, dass die Strukturen so komplex sind, dass sich zwar ein Outsourcing lohnen würde, aber ein größeres Investment mit sich zieht, ja, also ein längeres Projekt. Und dann muss man auch sagen, möchte man das jetzt eigentlich so ausgestalten oder möchte man vielleicht eine ganz andere Strategie fahren? Genau, das ist am Anfang häufig eine Situation, in der wir uns da befinden, um letztendlich zu definieren, und da ist es hier genannt, Establish Foundation for Sourcing Strategy Development, eine Grundlage aufzubauen, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Das heißt, welche Teile möchte man rausgeben, wie viel möchte man rausgeben. Was wir in der nachfolgenden Phase IT Sourcing Strategy Development eigentlich genauer versuchen zu spezifizieren. Ja? Das heißt, im Zweifel sagt der Kunde, kommen Sie bitte, gucken Sie sich an, welche Services wir haben, wie die aufgebaut sind und was wir davon rausgeben können oder nicht und in welchem Umfang auch. Ja? Ich habe das vorhin gerade schon mal erwähnt. Es kann auch sein, dass man einfach eine Konsolidierung von bestehenden Service Providern macht. Ja? Einfach damit man nicht mehr 20 Provider hat, mit denen man besprechen muss, wie es weitergehen soll. Ja? Das heißt, wie sieht die Strategie bis 2020 aus? Das diskutiere ich dann mit einem und nicht mit 10 verschiedenen Providern. In der Regel kann man, wenn man einen großen Provider installiert hat, auch eine bessere Preisstruktur erzielen, einfach weil mehr Volumen generiert wird. Es reduziert auch Komplexität, ja, weil ich nur noch mit einem Dienstleister und nicht mit 20 verschiedenen arbeite. So, das ist mal ein Beispiel, wo es eigentlich darum nur geht, bestehende Services neu zu strukturieren oder zu konsolidieren. Es kann aber genauso gut sein, dass man sagt, okay, wir machen heute alles in-house und wir möchten eigentlich einen Großteil rausgeben. Aber was möchte ich denn rausgeben? Ja, möchte ich die Infrastrukturleistung rausgeben, ein Rechenzentrum, ein Netzwerk? Möchte ich Applikationsentwicklung rausgeben, Applikationswartung? Das hängt natürlich immer ein Stück weit davon ab, wo man versucht, sich heute zu differenzieren. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, Energieunternehmen hat vielleicht einen stärkeren Differenzierungsgrad im Applikationsbereich, ja, weil man da über verschiedene Lösungen vielleicht komplexe Vertragsstruktur abbilden kann, ja, und relativ kurzfristig auch neue Verträge entwickeln kann, die man auf den Markt geben kann, weil ich sag mal so jetzt ganz platt in Zeiten von Check24 und anderen Vergleichsportalen gibt es einen relativ hohen Druck auf Energieunternehmen, dass sie schnell reagieren können und neue Promotion-Tarife anbieten können, einfach um in den attraktiven Angeboten ganz oben gelistet zu sein. Das geht aber nur, wenn ich schnellen Zugriff auf die Leute habe, wenn Sachen, die aus dem Fachbereich angefordert werden, schnell umgesetzt werden können. Wenn ich sowas an einen Dienstleister rausgebe, der tendenziell alles sehr stark standardisiert in seinen Services, dann habe ich vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, da so individuell drauf zu reagieren, wie es vorher der Fall gewesen ist. Ja. Andersrum ist es vielleicht so, dass für einen Finanzdienstleister es sehr wichtig ist, dass ein Rechenzentrum oder Netzwerkanbindung möglichst schnell und nah am Standort von der Bank ist, weil für das Investmentbanking eine gute Anwendung notwendig, Anbindung notwendig ist mit geringen Latenzzeiten. Ja. Das heißt, jedes Unternehmen hat eigentlich Spezifika, die man in so einer Sourcing-Strategie berücksichtigen muss. Und genau sowas wird in dieser Phase gemacht. Ja. Das heißt, wir machen uns zuerst ein Bild davon, wie sieht es eigentlich aus, ja, um auch ein Verständnis zu haben, was ist möglich und mit dem Kunden darüber zu diskutieren zu können. Auch vielleicht einfach, um das Bild vom Kunden selbst zu schärfen, stellen das Potenzial auf und gehen dann in eine weitere Ausarbeitung von der Strategie, wie man eigentlich das zukünftige IT-Sourcing aufbauen möchte. So, danach ist Provider Selection, Negotiation und Contracting. Da geht es darum, okay, wir haben jetzt verstanden, wir wissen, was wir rausgeben möchten, aber an wen geben wir das eigentlich? Ja? Das ist, glaube ich, wir haben gleich noch eine zweite Folie dazu. Das ist ein sehr spannender Bereich, weil man da viel in Verhandlungen geht, über verschiedene Lösungsdesigns redet, etc. pp. Auch Preisstrukturen zum Beispiel definiert, etc. Kommen wir aber gleich nochmal im Detail drauf. Das dauert 3 bis 6 Monate. Das kann auch mal gerne länger dauern als 3, 6 Monate. Ich würde sagen, das ist vielleicht in dem Fall sogar sehr optimistisch. Könnt ihr euch vorstellen, woran das liegt? Ein großes Problem ist, man beschreibt Services und möchte die an den Markt, schreibt die am Markt aus und sagt, das sind unsere Leistungen, die wir heute hier erbringen und so sieht es aus und bitte macht das. Dann kommen da externe Leute rein, die den Laden noch nie vorher gesehen haben und sagen, ja, das ist alles ganz einfach, wir machen das so, so und so und so und so, kostet so und so viel und am besten würde man gleich mit dem ersten Angebot unterschreiben. In der Regel ist es aber so, dass keiner von den Parteien eigentlich genau verstanden hat, wie das funktionieren soll und wie die Realität einfach aussieht. So, in dem Zuge entwickeln sich gerade in solchen Verhandlungsphasen immer mehr Stolpersteine, die es zu lösen gilt, weil jeder Stolperstein hat natürlich auch eine finanzielle Implikation und bevor so ein Dienstleister ein finales Angebot abgibt, muss relativ klar sein, wie das Lösungsdesign aussieht und wie eigentlich die Situation beim Kunden ist. Und das Ganze zusammenzuführen, ja, dass man ein Verständnis hat, kann manchmal wesentlich länger dauern als vielleicht diese 3 bis 6 Monate. Danach geht's in die IT Transformation und Integration Phase. Das besteht, wie Jörn, glaube ich, vorhin auch sogar schon erklärt hat, in der Regel aus zwei Bestandteilen. Es gibt einmal die Transition und dann die Transformation. Die Transition bedeutet eigentlich nur, ich gebe das, was ich heute habe, an den Dienstleister. Und die Transformationsphase ist dann, der Dienstleister versucht, das, was wir ihm heute übergeben haben, für morgen so zu optimieren, dass er kostengünstiger den Betrieb führen kann. Weil, warum machen wir das? Wir möchten eine optimierte Lösung haben, eine Lösung, die auf Skaleneffekte zurückgreifen kann. Und das funktioniert nicht, wenn der Dienstleister sich 20 verschiedene Kundenlösungen einkauft und die nebeneinander stellt, sondern das geht eigentlich nur, wenn der versucht, die 20 verschiedenen Kundenlösungen, die er übernommen hat, in seine eine Lösung zusammen zu überführen. Der zweite Bullet, der hier noch aufgeführt ist, enable the IT organization to work with external service providers, ist genau der Punkt, den wir vorhin mit dem Thema retained organization besprochen haben. Ja. Während die IT früher wertschöpfende Tätigkeit erbracht hat, macht sie zukünftig auch, aber nicht mehr im Sinne der IT-Leistung, die sie erbringt, ja, weil das ist rausgegeben an den Service Provider. Naja, sie muss darum kümmern, dass sie den Service Provider steuert. Das heißt, die Schnittstelle zwischen dem Fachbereich und dem Dienstleister, dem zukünftigen Dienstleister zu erbringen. Dafür sind andere, ich sag mal, vielleicht Prozesse auch notwendig, dafür ist anderes Know-how notwendig. Das ist ein Stück weit im Prinzip eine Restrukturierung der verbleibenden IT, die da ist. Ja. Und das ist nicht zu unterschätzen und ist ein sehr großer und wichtiger Bereich, weil es da einfach um die Leute geht. Also da kommt dieses ganze Change-Management-Thema wieder rein. Das sind Leute, die vielleicht vorher einen ganz anderen Job gemacht haben, die sich auch in einer ganz anderen Funktion gesehen haben. So, und das letzte Thema Contract Management. Man hat so einen Kontrakt verhandelt, der lebt dann auch ein Stück weit, ja. Und der muss aber auch gemanagt werden, weil vielleicht verändern sich die Anforderungen im Rahmen, ja, so ein Outsourcing Ich sag mal, man versucht ja schon mindestens einen Vertrag über 5 Jahre zu verhandeln, weil der Aufwand, um so einen Vertrag auszuhandeln, ja, wie hier auch jetzt dargelegt, der ist nicht unerheblich. Und das geht natürlich auch immer mit Kosten und Aufwand von internen Ressourcen einher. Und deswegen versucht man das schon über eine längere Zeit zu machen. Ja. Und natürlich in 5 Jahren verändert sich die Welt und verändern sich auch die Anforderungen der Fachbereiche und dementsprechend auch die IT. Und solche Veränderungen muss man halt in den bestehenden Vertragskonstrukt einarbeiten und entsprechend anpassen und natürlich auch sicherstellen, dass die bestehenden Services in der Qualität und in dem Service gerade erbracht werden, wie am Anfang verhandelt. Es gibt jetzt ein Sourcing Lifecycle Management, wo ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen will. Natürlich müsste man sich auch über die weitere 5 Jahre dann Gedanken machen, wie geht es danach weiter? Sind wir so richtig aufgestellt? Können wir vielleicht irgendwas anders ausgestalten? Und Sourcing Operating Model und Sourcing Capability Development ist genau das Thema, was wir jetzt vorhin schon mal angesprochen haben mit der Retained Organization, dass sich die Leute im Prinzip auf eine andere Arbeitsweise etc. einstellen müssen. Haben wir, glaube ich, aber an der Stelle schon ganz gut beleuchtet. Jetzt würde ich nochmal, das ist, glaube ich, die letzte Folie zu dem Thema, nochmal einen Einblick geben, wie sieht denn so eine Verhandlungsphase aus, bis man zum eigentlichen Vertrag kommt. Wir haben am Anfang grundsätzlich eine Setup-Phase, ja, das ist sozusagen eine Mobilisierungsphase vom Projekt, wo wir klären, wie ist die Projektorganisation aufgebaut, welche Rollen und Verantwortlichen gibt es, wen brauchen wir da im Boot aus der bestehenden IT, wer übernimmt welchen Teil. Die Leute müssen auch, ja, Onboarding nennen wir das immer, ja, die müssen mit ins Boot geholt werden, die müssen verstehen, was wir eigentlich da machen wollen, warum wir das machen. Das ist das ganze Thema, dass du im Prinzip versuchen musst, die Leute, die du heute in der IT-Organisation hast und deren Know-how in dieses Projekt mit reinzukriegen. Natürlich gibt es auch, ich sag mal, da die finanziellen Aspekte, Defined Baseline. Man muss natürlich verstehen, und zwar ziemlich exakt, was kosten die einzelnen IT-Services denn. Weil angenommen, ich gebe mehrere Services raus, zum Beispiel Workplace-Services, ein Service-Desk, ein Rechenzentrum etc., kriege ich am Ende ein Angebot. Und da gibt es dann verschiedene Preispositionen und dann muss ich mir angucken, okay, machen die das denn eigentlich so günstig, wie wir das haben wollen oder nicht? Weil ich sag mal, wenn die mir jetzt alles anbieten für 75 Millionen, dann kann es sein, dass da vielleicht ein Teil sehr günstig ist, ja, ein anderer Teil wäre aber in-house viel günstiger machen als der Service Provider. Ja, und dann muss man darüber diskutieren, okay, ergibt es denn Sinn, wirklich alle Services rauszubehalten oder behält man vielleicht einen Teil davon auch drin? Ja, das heißt, nur weil man am Anfang definiert hat, man möchte alle Services rausgeben, heißt das nicht am Ende auch, dass man alles rausgeben muss. Ja. Gut, nachdem man das ganze Thema aufgesetzt hat, ja, und eigentlich loslegen will, gibt es eine Phase, die nennt sich Request for Information und die ist optional. Das heißt, man versucht relativ high level zu definieren, wie sehen die Services heute aus, in welchem Umfang sind die, was gibt es vielleicht für Fallstricke oder ganz spezifische Dinge, die genau bei dem Unternehmen zutreffen, aber vielleicht nicht üblich sind bei anderen Unternehmen und berücksichtigt werden müssen. Gibt genau dann so, ja, ich sag mal, wie so eine Art kurz Steckbrief von der IT oder dem Vorhaben raus an den Markt. Ja? Und dann fragt man sozusagen ein erstes indikatives Angebot bei potenziellen Service-Dienstleistern an. Üblicherweise hat man in der Strategy-Development-Phase, in der IT-Sourcing-Strategy-Development-Phase für sich definiert, was sind denn überhaupt potenzielle Provider, die das erbringen können, was wir suchen. Ja, weil vielleicht gibt es ganz spezielle Services, die nur kleine Nischenplayer mitbringen. Vielleicht gibt es aber auch Services, wo sich gerade anbietet, auf sehr große Player zu gehen, wie eine IBM, die auch Offshore-Dienstleistungen erbringen kann. Das heißt, gerade solche Service-Desk-Themen oder so, die vielleicht eine Capgemini nicht erbringen könnte. Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche, jedes Unternehmen hat da Vorteile. So, wenn ich dann definiert habe, gut, wir möchten gerne mal mit den 10 Unternehmen sprechen und uns ein indikatives Angebot geben lassen, dann gibt man genau diesen Projekt-IT-Steckbrief an den Markt raus, und zwar an die 10 Dienstleister, die man sich da ausgesucht hat. Und dann sagen die, ja, hier mal ein indikatives Angebot, wir können uns vorstellen, das zu machen, das können wir anbieten, zu ungefähr grob dem und dem Preis. So, dann hat man mal einen ersten Überblick, okay, wer kommt denn überhaupt in Frage? Weil vielleicht sind da Unternehmen dabei, die sagen, ja, wir können das zwar, aber ich sag mal, es ist nicht unsere Kernkompetenz, dementsprechend teuer wird es auch sein. Dann gibt es andere Dienstleister, die sagen, ja, wir machen das, aber da gibt es bestimmte Restriktionen, weil wir können Service-Desk-Leistungen nur aus Buenos Aires erbringen. Ja, dann gibt es jetzt aber vielleicht gerade in DAX-Unternehmen auch Situationen, wo wir sagen, okay, wir sind aber darauf angewiesen, dass wir ins deutschen Service Desk haben, weil sprechen nicht alle Mitarbeiter fließend Englisch, und wenn die ihr Passwort zurücksetzen wollen, ja, dann möchten die gerne mit jemandem da sich auf Deutsch unterhalten. Ja, dann fällt zum Beispiel ein Indian Global Player tendenziell eher raus als vielleicht ein Unternehmen, was hier in Deutschland verwurzelt ist, wie eine IBM. Dann sagen wir mal, wir haben uns jetzt festgelegt, wir haben jetzt irgendwie 5 ganz tolle Service Provider gefunden, wo die sagen, ja, wir können sowas anbieten, das ist natürlich ein indikativer Preis, und wir müssen mal genau verstehen, was wollt ihr eigentlich haben. So, und dann kommt man in eine Phase, in den Request for Proposal Prozess, wo es darum geht, genau zu definieren, was möchte man eigentlich für Services haben. Ja? Und es hört sich so einfach an, aber es ist eine größere Herausforderung, als man denkt, weil wenn man dann die Mitarbeiter aus der heutigen IT-Organisation fragt, ja, was macht ihr denn? Ja, ich mache halt das und das und das. Aber genau zu spezifizieren, was sind die Aufgaben, und dann auch im Nachhinein zu sagen, was macht denn vielleicht ein Fachbereich und was macht die IT? Das heißt, wo sind diese Schnittstellen, von denen Jörn auch vorhin gesprochen hat? Das ist gar nicht so einfach. Und man braucht aber eine genaue Klarheit darüber, was an Dienstleistung eigentlich erbracht werden soll, weil wenn es nicht genau spezifiziert wird, sagt am Ende der Dienstleister, ja, also Sie haben da jetzt nur reingeschrieben, wir müssen das so machen, dass wir A, B, C aber auch machen müssen, das ist ja nirgendwo definiert. Ja, und dann läuft man in eine Gefahr am Ende, dass man sich einen Dienstleister ins Haus holt, der das vielleicht günstig angeboten hat, aber unter ganz speziellen Rahmenbedingungen, und da sind dann Leistungen vielleicht nicht mit abgebildet im Vertrag, die man zukünftig dann immer extra bezahlen muss. Ja. Das heißt, es ist sehr wichtig, gerade in diesem Prozessschritt sauber zu arbeiten und zu definieren, wie sieht die IT heute aus, damit der Provider genau versteht, wie die Landschaft da aussieht in der IT, die sie übernehmen sollen, und was sind die Leistungen, die wir künftig erbringen sollen als Dienstleister.
Das war bei uns auch ein Riesenthema bei der RFP-Erstellung oder beziehungsweise dann der Abstimmung mit den Providern die Provider in der Longlist, in der Shortlist, mit denen wir dann konkret gesprochen hatten. Beim RFP hatten wir an vielen Stellen stehen, zum Beispiel die Rollen des Service Manager umfassen UA, und dann war eine Auflistung dort. Das heißt, wir hatten bei vielen Stellen so Sachen drin wie unter anderem oder beispielhaft, womit man sich immer noch so eine kleine Hintertür aufgelassen hatte. Vielleicht gibt es ja noch was, was die auch noch machen müssen, aber da haben wir jetzt gerade nicht gedacht. Und für die ganzen Provider war das ein Riesenthema, solche Begrifflichkeiten wie UA aus diesem Vertrag rauszunehmen. Weil für die musste jede Aufzählung entsprechend abschließend sein. Das heißt, ein Riesenthema ist wirklich diese genaue Spezifikation, was für Aufgaben haben die und wie sehen die Anforderungen aus. Und da keine Lücken für Interpretation irgendwie zu lassen, das war sehr, sehr schwierig, um das genau zu spezifizieren.
Aber genau deswegen ist es sehr wichtig, dass da man sauber arbeitet, und deswegen ist typischerweise, kann sich so ein Prozess auch stärker in die Länge ziehen, weil je größer das Volumen ist und dass man da verhandelt, desto größer ist natürlich auch das finanzielle Risiko für den Service Provider, dass man ihm daraus einen Fallstrick dreht und Leistung günstiger einkauft, als er es eigentlich erbringen kann. Das heißt, man definiert relativ genau, wie sehen solche Services aus, was soll erbracht werden an Services, und dann gibt man genau, wie man diesen RFI vorher erstellt hat, ein RFP-Dokument, ja, was mehrere Ordner am Ende gegebenenfalls sogar sein können, gibt man an den Markt raus, und zwar, sagen wir mal, jetzt an diesen 5 Verbleibenden, von denen wir ein gutes RFI-Angebot bekommen haben. So, und dann sagen die, okay, jetzt haben wir genauer verstanden, um was geht's denn eigentlich und wie sieht es aus, und jetzt machen wir ihnen mal ein erstes Angebot, was zwar noch nicht verbindlich ist, ja, aber wo wir relativ konkret schon sagen können, was sowas kostet. Da gibt man dem Provider dann einen gewissen Zeitraum, wo er sowas ausarbeiten kann, macht gegebenenfalls so QA-Sessions, wo man nochmal Fragen beantwortet, um da das Verständnis zu schärfen vom Dienstleister, falls er offene Fragen hat, die Implikationen haben auf das Lösungsdesign und auch das finanzielle Angebot, und macht üblicherweise eine Angebotspräsentation. Ja, das heißt, man hat 5 Angebote bekommen, da sehen vielleicht irgendwie aber nur noch 4 so toll aus, wie man es sich vorher gedacht hat. Die 4 lädt man dann ein, die stellen dann ihr Angebot vor, auch vor allem, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Aspekt, der häufig da unterschätzt wird, auch das Team, ja, weil am Ende ist das ein strategischer Partner in der Regel, mit dem man mehrere Jahre zusammenarbeiten muss, und da ist gerade dieses Interkulturelle was ganz Wichtiges, ja, weil vielleicht ist es so, ich sag mal, wenn ein kleines Mittelstandsunternehmen sowas anfragt und dann kommt plötzlich eine HP vorbei mit oder eine IBM oder andere große Player, die sonst in ganz anderen Rahmengrößen arbeiten, dann fühlt sich ein Mittelstandsunternehmen vielleicht total überfordert damit und hat kein gutes Gefühl. Ja? Und das ist aber ganz wichtig, weil man ja sehr eng mit denen in der Zukunft zusammenarbeitet. Ja, genau. Also vielleicht um die Frage nochmal zu wiederholen, wie genau guckt man sich das an, wenn solche RFI-Angebote angucken? Und ich interpretiere mal daraus, dass man jetzt unterstellt, dass Leute vielleicht viel günstiger anbieten, als sie in der Tat etwas liefern können. Ich glaube, da gibt es, ohne dass ich die genau kenne, unterschiedliche Strategien. Ja, da gibt es sicherlich Unternehmen, die sehr aggressiv das Pricing machen und viele Annahmen unterstellen. Es gibt aber vielleicht auch Unternehmen, die sagen, okay, ich mache es lieber ein bisschen teurer erstmal und gehe dann aber in den Verhandlungen weiter runter, um dann aber am Ende trotzdem noch ein gutes, für mich gutes Angebot zu haben. Ja? Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist in der Regel muss man da versuchen, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne dass ich auf der Seite bisher stand, einen vernünftigen Mittelweg zu finden, weil wenn ich zu teuer anbiete, bin ich sofort raus, ja, dann fliege ich da ein, weil das am Ende ist das ja ein Funnel, der immer weiter zugeht bis zu einem Vertragsabschluss, wo man mit einem nur noch spricht. Und wenn ich zu günstig mache, dann sagt man, okay, der hat scheinbar nicht verstanden, was wir hier haben wollen, weil so günstig geht das nicht auch. Also man informiert sich natürlich auch, was sowas am Markt üblicherweise kostet, ja. Man möchte natürlich nicht mit einem unseriösen Provider da in Verhandlung gehen, ja. Das heißt, ich glaube, das hält sich dadurch immer so ein bisschen die Waage. Nichtsdestotrotz gibt da Unternehmen, die sehr aggressiv das Pricing ausgestalten, und andere, die das auch ein bisschen defensiver machen.
Wichtig ist, wenn die das ein bisschen aggressiver machen, dass sie dann halt entsprechend die Annahmen dazu reinschreiben. Also zum Beispiel Annahmen, die wo sie schon wissen, dass die wahrscheinlich zutreffen werden, aber dass sie dann später in der Verhandlung und im Gespräch mit dem Kunden dann entsprechend sagen können, okay, wir haben das auf Basis von diesen Annahmen kalkuliert. Die Annahmen treffen jetzt leider nicht zu, dementsprechend müssen wir unseren Preis erhöhen. Also sobald man natürlich dieses indikative Angebot abgegeben hat, auch wenn es nicht vertraglich bindend ist, also es kann keiner unterschreiben und jetzt hat man einen Vertrag, ist man natürlich schon so ein bisschen in der Argumentationspflicht, wenn man es dann später teurer anbietet, zu erklären, okay, warum ist es jetzt teurer als das indikative Angebot? Und wenn man dann entsprechend darauf verweisen kann, hey, weil die Annahmen halt entsprechend zutreffend waren, dann kann man es argumentieren. Wenn man das einfach so sagt, ja, jetzt haben wir uns genau angeschaut, das ist natürlich dann nicht so hilfreich.
Holt man sich die eventuell auch an alte wieder zurück, also die am Anfang zu teuer waren, aber wenn dann die erst günstiger waren, kannst du wieder steigen?
Also eigentlich nicht, also an sich, es kann natürlich, also theoretisch kann das passieren, aber normalerweise hat man dann, ich sag mal, 10 Anbieter in der Longlist, die kriegen dann RFI oder irgendwie sowas in dem Umfeld, dann hat man am Ende 3 zum Beispiel, die dann tatsächlich einen RFI bekommen oder 4 und mit denen versucht man dann auch zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Das wird man nur machen, wenn man wirklich mit allen 3 hier merkt, hey, da kommen wir überhaupt nicht weiter, wir müssen nochmal unseren Kreis erweitern. Dann schafft man es aber natürlich auch nicht in den Zeiten, die wir davon beschrieben haben, damit durchzukommen.
Ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Man hat es natürlich immer, je weiter man in diesem Prozess läuft, desto stärker ist man in einem Abhängigkeitsverhältnis, weil man mit immer weniger Providern sich unterhält. Ja? Und natürlich ist man dann irgendwann in einer Verhandlungsposition, wenn es nur noch 1 oder 2 Provider gibt, im Zweifel sogar vielleicht am Ende nur noch einer, ja, wo die genau wissen, ja, das Unternehmen möchte natürlich jetzt auch zum Vertragsabschluss kommen, wir wollen nicht so weiter nachgeben und vielleicht gibt es irgendwann so einen Point of No Return, wo eigentlich das Zurückspringen noch teurer wäre, als jetzt vielleicht die letzten extra Prozente da noch abzugeben. Ja, also da muss man versuchen, dass man möglichst die Waage hält aus, man möchte einen schnellen Prozess haben, aber die Leute so weit oder die Provider noch so weit drin behält, dass man da trotzdem noch Flexibilität hat. Aber es ist ein richtiger und sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr sensibles Thema. Wir haben nicht mehr so ganz so viel Zeit, habe ich gesehen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen schlanker zu Ende zu bringen. Man hat dann also diese RFP-Angebote bekommen, hat dann eine Präsentation bekommen und ein Gefühl dafür, ob das passt oder ob das nicht passt, preislich, Lösungsdesign als auch interkulturell. Ja, dann geht man in der Regel danach in eine Due Diligence-Phase. Das heißt, man stellt den Leuten eigentlich alles an Informationen zur Verfügung, die sie brauchen, um ein exaktes Pricing zu machen. Ja, weil am Ende nützt die tolle Lösung überhaupt nichts, wenn sie dann plötzlich doppelt so teuer wird. Due Diligence bedeutet im Prinzip, die bekommen Ja, ich sag mal im Zweifel, also in der stärksten Variante ein Raum, wo es kein Internet, Handyempfang oder sonst was gibt, wo ausgedruckte Ordner liegen und wo die sich alles angucken können, um einen vernünftigen Überblick zu bekommen, was sind welche Assets gibt's, ja, wie hoch sind, wie teuer sind die, vielleicht wenn es auch Personalübergang gibt, auch ein Skillprofile etc., wobei man das versucht relativ stark nach hinten zu verlagern, weil das sehr sensible Daten sind, aber man versucht dem Dienstleister ein komplettes Bild zu geben, dass man sagen kann, okay, ihr kennt jetzt mit diesen Ordnern die IT in- und auswendig, ihr wisst, wie gut die Dokumentation ist, wie die IT-Landschaft hier aussieht, mit was für Leuten das betrieben wird, etc. pp. Und geht dann eigentlich, im Zweifel hat man vielleicht sogar nochmal ein Zwischenangebot und lässt sich sagen, okay, jetzt habt ihr alles gesehen, könnt ihr die Preise eigentlich halten oder springt der Preis jetzt aufs Doppelte, weil ihr irgendwas übersehen habt oder nicht richtig verstanden habt oder was auch immer, und geht dann in eine Verhandlungsphase. Das heißt, diese ganzen Service-Scheine, die man erstellt hat, wo genau definiert wird, was gibt es für Aktivitäten, die spricht man mit solchen Dienstleistern durch, um sicherzustellen, dass auch beide Seiten das Richtige verstanden haben und macht natürlich Anpassungen, wo notwendig, um den Service am Ende so zu definieren, wie er für beide Seiten funktioniert. Da gibt es natürlich noch viel, viel, viel darüber hinaus. Ich sag mal, man muss definieren, wie eine Preisstruktur aussieht, wie solche Service-Level-Agreements ausgestaltet sind, in welcher Höhe. Das hat natürlich auch immer preisliche Implikationen. Wie sieht gegebenenfalls ein Personalübergang aus? Am Ende möchte man aber eigentlich dahin kommen, dass man einen fertigen Vertrag hat und auf diesem Vertrag arbeitet. Ja? Man sortiert über diese weiteren Verhandlungen eigentlich immer weiter aus, ja, und versucht aber mindestens so nahe zum Vertragsabschluss wenigstens mit zwei Providern zu verhandeln, wenn möglich. Das ist natürlich immer, man muss das abwägen, weil mehr Provider-Verhandlungen bedeutet auch mehr Aufwand, längere Zeit, die das benötigt. Aber man möchte genau, was du vorhin auch angesprochen hattest, nicht in die Situation kommen, dass man nur noch mit einem Provider redet und dann in die Situation kommt, dass man eigentlich Ja sagen muss, weil man keine andere Option hat. So, wenn man dann diesen Vertrag hat, ja, dann kann man eigentlich genau mit so einem Transformationsthema beginnen. Das heißt, der Vertrag ist definiert, es ist klar, wie das zukünftige Servicemodell der Zukunft aussieht mit dem Dienstleister und fängt dann an, diese Leistung zu überbringen und dann optional natürlich auch noch zu transformieren. Gibt es da noch weitere Fragen zu? Naja, also wenn Accenture mit anbietet, könnte ich ehrlich gesagt nicht. Accenture, wir machen ja sozusagen aus Accenture Strategy, begleiten nur den Prozess, ja. Wir sind ja nicht auf der Seite, wo wir sagen, wir bieten sowas an. Also das gibt's auch, unsere Kollegen machen das auch, aber ich glaube, könnte ich jetzt keine vernünftige Aussage zu machen. Ich glaube, ich sag mal so, je größer in der Regel die Provider sind, je stärker die industrialisiert und professionalisiert sind, desto höher haben die auch eine Chance, relativ weit in den Prozess zu kommen, weil die natürlich durch diese Stärke Professionalisierung höhere Skaleneffekte haben und im Zweifel Services noch günstiger anbieten können als ein kleines Unternehmen. Muss aber nicht immer der Fall sein, ja, weil, wie gesagt, da kommen verschiedene Aspekte rein. Was sind da für Annahmen dahinter? Was haben die für Services, die sie anbieten können oder nicht? Und wie sehen auch sowas wie Personalübergang etc. aus?
Zu den Angebotsrunden dabei, also es ist oft so, dass zum Beispiel drei Angebotsrunden gemacht werden. Das heißt, erste Angebotsrunde, wo die Provider ihre Angebote abgeben, die werden bewertet, gehen aber zurück. Da macht man eine zweite Angebotsrunde und dann gibt es die BAFO-Runde, also Best and Final Offer, wo dann wirklich das finale Angebot vorgelegt wird. Also das ist oft so, dass es so drei Stück gibt. Und dann wird aber oftmals noch nicht unterschrieben, sondern dann gibt es nochmal so finanzielle Verhandlungen. Und entweder macht man nochmal eine und man sich einig oder macht ein BAFO 2, ein BAFO 3 und wenn man sich dann schließlich einig ist, hat man dann entsprechend seine Vereinbarung.
Wie stellt man sicher, dass der Kunde nicht die Anbieter gegeneinander ausspielt, was vielleicht auch gar nicht der Realität entspricht?
Naja, also ich meine, die Anbieter achten schon darauf, dass sie nicht an der Nase herumgeführt werden. Und es ist natürlich auch weder von Bieter- noch Anbieterseite gewollt, irgendjemanden da an der Nase rumzuführen, weil letztendlich versucht man da ja einen Partner zu finden, mit dem man über mehrere Jahre zusammenarbeitet. Natürlich möchte man aber, als wenn man so eine Ausschreibung macht, ein möglichst preislich attraktives Angebot bekommen. Ja, das heißt, der Prozess ist schon sage ich mal, sehr wettbewerbsorientiert ausgestaltet, aber man versucht es immer auf einer Ebene zu halten, wo es für beide Seiten tragbar ist. Ja.
Ja. Aber das ist schon also ein valider Punkt. Man kann ja auch wirklich fragen, vielleicht wird ja auch eine andere Lösung verwendet bei einem Provider, die aus irgendeinem Grund wirklich teurer ist. Und also wir hatten ja zum Beispiel bei unseren Sourcing-Projekten das oftmals so gemacht, dass wir mit dem, also wir sind ja auf Kundenseite, also wir unterstützen den Kunden und haben dann zum Beispiel ein Thema, sagen wir mal Managed Service Print oder Managed Service File, am Vormittag mit dem einen Anbieter besprochen und am Nachmittag mit dem anderen Anbieter. Wirklich, also die haben sich nicht gesehen, also das war jetzt erstmal unabhängig voneinander, also man möchte schon ein bisschen nicht zu transparent machen, mit wem man da genau unterwegs ist. Und aus Kundensicht hat man natürlich dann den Vorteil, dass man mit dem einen erstmal das Thema durchgesprochen hat und dann halt wirklich sieht, wie sieht seine Lösung aus. Dann am Nachmittag zum Beispiel, wenn alles noch ganz frisch ist mit dem anderen, um dann halt wirklich solche Punkte sehen zu können. Okay, der eine bietet das ein bisschen günstiger an, der eine verwendet die und die Lösung. Dann kann man natürlich mal nachfragen bei einem anderen und lässt sich mal die Argumentation geben, warum er die andere Lösung verwendet oder warum es eben...
Genau, also manchmal ist es natürlich der Fall, die können dann vielleicht diese andere Lösung gar nicht anbieten, die der eine Provider, der andere aber nicht. Aber genau sowas macht man. Man guckt sich natürlich an, wie sieht die Preisstruktur aus von einzelnen Preispositionen und Services bei dem einen und bei dem anderen Anbieter und dann kann man genau über solche Sachen sagen, okay, wir sehen hier ist noch relativ viel Luft aus unserer Sicht. Muss auch gar nicht immer der Fall sein, dass jemand das nicht günstiger anbieten kann, aber vielleicht hat der was falsch verstanden. Vielleicht hat der Anforderungen anders aufgenommen und das ist ein sehr wichtiger Part. Und deswegen ist auch gerade die Begleitung, sage ich mal, von den ersten drei Schritten übergreifend durch bei uns Accenture Strategy sehr wichtig, ja, weil man den Kunden genau hilft, solche Methodiken und Prozess-Know-how, das methodische Vorgehen damit einzubringen, damit er zu einem möglichst guten, preislich attraktiven Angebot kommt. Ich glaube, dann sind wir sozusagen durch.